Hallo, du hörst den Podcast Writer Statement mit
Kitoro Musaki
und Stefanie Rehn.
Ich bin Drehbuchautorin und Regisseurin.
Ich bin Drehbuchautorin und Showrunnerin. Und heute reden wir über das Thema Sichtbarkeit von Drehbuchautorinnen in dieser Branche. Das ist ein Thema, was mich sehr umtreibt in meiner langen, langen Laufbahn jetzt als Drehbuchautorin. Und es scheint nie aufzuhören, ein Thema zu sein, habe ich das Gefühl. Hast du ein ähnliches Gefühl oder wie siehst du das?
Ja, ähnliches gut gesagt. Ich sitze ja auch mit Kolleginnen im Vorstand des Drehbuchverbands und wir sind keine Gewerkschaft, was es ein bisschen schwieriger macht, Forderungen umzusetzen. Aber wir sind ein Verband, der trotzdem die Problematiken anspricht. Und es ist absurd, wirklich absurd, weil egal welches Festival läuft, wir sprechen immer wieder das gleiche Problem an. Wir gehen auf die Seite, checken die Filmtexte, checken die Credits, wir gucken uns die Kataloge an, wir gucken uns die Plakate an. Und es ist ganz absurd, dass diese Filme sich von selbst geschrieben haben, weil es ist sehr oft der Fall, dass DrehbuchautorInnen nicht genannt werden. Und das hört irgendwie nicht auf und ich verstehe oder wir verstehen alle, glaube ich, noch nicht ganz, was da das Problem ist. Vielleicht gibt es da eine einfache Erklärung zu.
Warum es nicht einfach gemacht wird, meinst
warum
du?
Warum es nicht einfach
der,
gemacht
die Autorin nicht einfach auch genannt wird?
Ja.
Ja, ich glaube, ganz wichtig zu sagen ist, warum ist es so problematisch, wenn dieses Gewerk, was sich das alles ausgedacht hat und über viele Jahre mit Schweiß und Herzblut geschrieben hat, wenn die nicht genannt werden? Das Problem daran ist, dass wenn du nicht weißt, diese Serie wurde von der Autorin XY kreiert, geschrieben, sondern da steht dann einfach nur eine Serie von und dann steht da die Regie, dass du nicht weißt, wer das gemacht hat tatsächlich, also wer es tatsächlich geschrieben hat und diese Person dann auch gar nicht auf dem Schirm hast. Und das ist für uns ja die Währung in dieser Branche, dass Credits genannt werden, dass wir wissen, wer hat das gemacht und die Leute, von denen wir wissen, die das und das gemacht haben, die werden dann für die nächsten Aufträge angefragt. Das heißt, wenn wir nicht genannt werden, bekommen wir nicht die Sichtbarkeit im Sinne von, wir verschwinden sowohl bei Auftragsanfragen als auch tatsächlich, dir geht einfach auch dein Geld durch die Lappen. Also es ist so richtig.
VG-Wortanteile meinst du?
Zum Beispiel, ja. Und das ist einfach richtig krass, dass es ist wirklich ein ernsthaftes Problem, wenn man nicht genannt wird, weil es ist wie unsere Visitenkarte, diese Credits, dass wir für das, was wir gemacht haben, nicht, wir wollen nicht gefeiert und bejubelt werden, darum geht es nicht, sondern die Leute müssen wissen, wer es tatsächlich gemacht hat, damit man dann eben sagen kann, du hast diese Kenntnis, du hast diese Erfahrung, du hast diese tolle Serie, die ich ganz wunderbar fand, geschrieben, ja genau sowas will ich auch machen, dann frage ich dich an. Aber die Person denkt vielleicht, die Regie hat alles gemacht, dann hole ich mir die Regie ins Boot. Und diese Sichtbarkeit nicht zu haben, ist deswegen so fatal. Weil man einfach wirklich dadurch eine bestimmte Form von Ausgrenzung erfährt, die manchmal karrierebeendend sein kann, also jetzt im Worst Case.
Das ist ganz interessant, weil du sagst, wer diesen Film gemacht hat. Und wir wissen ja alle, dass so ein Film, Serie, egal was als Film am Ende endet, ob Werbung, Musikvideo oder sonst was, dass das alles ein Team braucht. Und es sind meistens 20, 30, 40, können auch 100 Leute sein. Und deshalb ist dieser Begriff ein Film von auch so diffus, weil es ist ja ein Film von allen. Und ich habe diesen Credit, deshalb muss ich das auch erwähnen. Ich bin nämlich auch schuldig. Ich habe diesen Credit tatsächlich auch bei meinen Musikvideos benutzt und habe mich tatsächlich zu diesem Credit überreden lassen. Es war so eine Schmeichelei. Mir hatte jemand gesagt, du musst da hinschreiben, ein Film von Fitore Musaki. Das hört sich so krass an, das kann man sich merken. Und ich war noch so, okay, ja dann, ist ja nur ein Musikvideo, aber okay, dann mache ich das. Und es ist ganz interessant, weil der Credit, den ich da verdient hätte, wäre zusätzlich zur Regie ein Konzept-Credit. Mhm. Konzept und Regie. Und das war's, weil ein Film von ist einfach so ein unfairer Credit und der hebt eine Person in den Vordergrund. Und im schlimmsten Fall, was sehr oft passiert, wird eben die Drehbuchautorin oder der Drehbuchautor einfach vergessen, weil die Regie so im Vordergrund steht.
Genau, und ich glaube, es geht ja jetzt auch gar nicht darum, Regie-Bashing zu betreiben.
Auf gar keinen Fall.
Es geht ja eben darum, diesen Teamgedanken, glaube ich, versuchen zu fördern, weil manchmal kommt ja auch eine Idee oder ganz viel Einsatz auch von der Produktionsseite zum Beispiel. Es ist ja wirklich ganz, ganz unterschiedlich, je nach Projekt. Und ich glaube, es geht halt eher darum, das in den Vordergrund zu heben. Film, Serie ist immer Team. Das ist nie nur oder ganz, ganz selten hast du wirklich nur eine Person, die wirklich alles gemacht hat. Die darf dann meinetwegen auch sagen, das ist ein Film von.
Die aber was alles gemacht hat.
Die wirklich, also wenn du wirklich alles alleine gemacht hast.
Also Kamera, Ton, genau. Licht, ja. Kostüm, Maske, ja, Szenenbild.
Das gibt es ja manchmal, wenn du noch Schülerin oder sowas bist und sagst, ich mache jetzt einen Film. Die spielen dann auch sogar sich selbst. weißt du, wenn du wirklich alles selber gemacht hast, ich finde, dann darfst du das sagen.
Ich muss da kurz eine Sache erzählen. Ich habe natürlich so beim Sliden ein Video gesehen. Und es gab irgendwie scheinbar so eine Teampremiere oder sowas und da liefen die Credits. Und es gab so eine Person, die immer wieder aufgetaucht ist. Und die ist so oft aufgetaucht, dass die sich einfach einen Running Gag draus gemacht haben. Immer wenn die Person als Credit stand, sind alle ausgerastet und haben gejubelt. Und das war halt während der ganzen Credits haben alle permanent gejubelt. Und ich dachte so, ja, hat diese Person auch verdient? Und vielleicht hätte sie einfach schreiben sollen, ein Film von mir.
Genau, aber vielleicht ist es auch, ich finde es ja besser so, weil es gibt eben andere Leute, die in anderen Departments diesen Film auch maßgeblich geprägt haben. Und da nicht zu sagen, es ist ein Film von, sondern ich sage halt einfach, was ich gemacht habe, finde ich persönlich fairer und richtiger und stimmiger, ja, als dieses klassische, ein Film von, eine Serie von. Und es ist ja auch oft einfach so eine Außenwahrnehmung. Das ist ja kein offizieller Credit, das ist ja etwas, was von außen dann auf ein Produkt oder ein Projekt draufgesetzt wird.
Ja. Und das Schlimmste daran ist ja eigentlich, wenn sobald eine Person diesen Credit hat, steht sie komplett im Vordergrund für PR-Zwecke. Und das ist eigentlich das Schlimme. Dass die Person, die das kreiert hat, gar keinen, ja vielleicht nicht gar keinen, vielleicht wird die ab und zu mal eingeladen zu kleinen Festivals oder so, aber zu den großen Premieren steht eben die Regie im Vordergrund. Und ich kann selber sagen, klar, also ich sehe mich als beides, als Regie und Drehbuch. Aber das Schöne ist ja an der Regie, dass es so eine krasse Teamarbeit ist und dass am Ende jeder diesen Film auf irgendeine Art und Weise nach vorne bringt und es wirklich so ist, als ob man in einer Küche arbeitet und jeder schnibbelt irgendwas und gibt was Schönes dazu und am Ende hast du ein richtig leckeres Gericht und alle essen davon und jeder hat Teil davon gehabt. Und es gibt vielleicht eine Person, die Küchenchefin ist und die Order verteilt, was auch wichtig ist, damit das ganze System funktioniert. Aber dass dann alle auch gleichwertig die Wertschätzung und Anerkennung für ihre Arbeit, für so ein Produkt bekommen, was es ja am Ende ist dann als ein Film auch. Das müssen wir irgendwie nochmal ein bisschen neu aufrollen, oder?
Absolut. Und ich glaube, es ist halt gar nicht so schwer. Das ist ja das Ding, wenn man sich jetzt denken würde, oh mein Gott, ja, es bedeutet voll den krassen Umschwung und man muss mit so vielen Leuten reden und man muss alles anders machen. Klar, das dauert dann Jahre und so weiter. Aber ich glaube, was man ja eigentlich nur machen muss, und das ist, und ich calle jetzt, ich nenne jetzt die Festivals.
Give it to us.
Filmfest München, Filmfest Hamburg. Warum?
Berlinale auch.
Berlinale macht es mittlerweile ein bisschen besser, indem sie tatsächlich auf, zumindest auf der Website, da steht dann Regie-Doppelpunkt und auch bei, vor allem bei den Serien stehen dann auch die AutorInnen mit dabei. Mhm. Ich glaube aber
bei den Filmen,
bei den Filmen nicht, aber ja, bei der Serie hat es zumindest die Berlinale schon mal gelernt. Aber Filmfest München, Filmfest Hamburg eben immer noch nicht. Eine Serie, die Showrunner hat, die Creator hat, die Headwriter hat, die AutorInnen haben, die das alles so lange entwickelt, geschrieben, die Vision in die Welt gebracht hat. Und dann kommt irgendwann später die Regie rein, mehrere Regiepositionen, die machen inszenieren zwei, drei Episoden bei diesen Filmfestivals. Und es gibt mehrere davon, aber das sind jetzt so die Großen in Deutschland, die das immer noch machen. Steht dann trotzdem eine Serie von und dann stehen da die zwei, drei Regiepersonen. Und die sich, alle, die sich das ausgedacht haben, die das, die die Show gerannt haben, die stehen da nicht. Die stehen dann irgendwo weit, weit unten in einem Wust von, da scrollt eh niemand mehr hin. Und was die einfach machen könnten, wäre zu sagen, es ist nicht ein Film von, es ist nicht eine Serie von, sondern Regie Doppelpunkt, Autorin Doppelpunkt, Creatorin Doppelpunkt. Ist das so schwer? Ist das zu viel verlangt, frage ich mich.
Das ist eine sehr berechtigte Frage, weil am Ende bekommt jede Person in den Credits den Credit, den sie verdient hat, denke ich und hoffe ich. Genau. Das heißt, was ist dann, weil es ist ja, wie du eben schon meintest, es ist ja kein Credit, es ist ein Claim in einem Film, den du nicht mal als Credit nutzen darfst auf Plattformen und so weiter, sondern eher im Text, wenn du zum Beispiel eine Synopsis schreibst oder so, dann steht da schon auch ganz oft ein Film von. Aber es ist ja eigentlich kein Credit. Also was sagst du eigentlich damit aus, wenn andere das geschrieben haben, wenn andere eine Show gerannt haben, wenn so viele Menschen partizipiert haben und es als Teamprojekt entstanden ist, was sagt dieser Credit überhaupt aus, ein Film von, eine Serie von? Ist es so, jetzt mal wirklich, steile These, ist das Ego? Ist es, weil Regie sehr lange so ein Geniekult gefeiert hat?
Ich glaube, es kommt daher, dass du das wie eine Form von Marke verwendest. Also ein Alfred Hitchcock-Film verspricht dir eine bestimmte Art Film. Das funktioniert mittlerweile ja auch bei Christopher Nolan. Dann hast du einen Nolan-Film und du weißt, das ist wie eine Marke und dann wird das als Marketing benutzt.
Findest du das da berechtigter als hier? Also im amerikanischen Raum, wenn es eben so Kultfiguren sind.
Genau, ich sage, aus der Marketing-Sicht verstehe ich das total und ich finde, dann muss man es als solches auch behandeln. Man kann natürlich aber auch immer, je nachdem, wie diese Person, dessen Film es dann ist, kann man auch irgendwie gucken, wie gehe ich mit der Autorin um, die das geschrieben hat. Weil zum Beispiel Alfred Hitchcock hat, glaube ich, fast nur Romanadaptionen gehabt. Ich glaube, der hat inszeniert, ich glaube, der hat keine Drehbücher selber geschrieben?
Nein, seine Frau hat die Drehbücher geschrieben.
Siehst du, ich weiß nämlich nicht. Ich weiß nur, dass er selber nicht geschrieben hat und trotzdem steht da immer ein Alfred Hitchcock-Film aus eben diesen Marketinggründen. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen es in Deutschland gibt, wo ein Film von und dann steht da ein Regiename als Marketing funktioniert. Ich bin eben, als ich hierher gelaufen bin in unser Aufnahmestudio, bin ich an einem Plakat für eine Serie The Penguin, glaube ich, jetzt mit Colin Farrell, ein Werbeplakat, wo da drunter stand unter dem Titel eine Serie von dem Regisseur von The Batman.
Geil!
Weil anscheinend niemand seinen Namen kennt. Aber das hat halt Marketingzwecke. Wenn ich weiß, dass es der The Batman gemacht hat, dann kriegt er vielleicht das mit dem Penguin, der in dieser Batman-Welt spielt, auch hin.
Bist du jetzt gehookt? Willst du den sehen?
Genau, und dann hast du da, also ich nicht, aber ich fand, The Batman war nicht meins. Aber, und das weiß ich jetzt schon, weil ich eben das nicht mochte. Aber wenn er jetzt irgendeinen random Namen gestanden hätte, weil ich nicht weiß, wie der Regisseur heißt, dann hätte es nicht funktioniert. Ich glaube eben, in diesen Marketingzwecken verstehe ich das. Aber was es eben mit sich bringt, und ich glaube, dieses Verständnis gibt es halt nicht, oder ist es vielleicht auch eine Ignoranz von den Leuten, die diesen Satz benutzen, ist eben ein Ausschluss von den Menschen, die das auch mitgemacht haben oder sogar noch viel federführender. Und das ist halt das Problematische daran, warum ich immer bitten wollen würde, das so nicht zu formulieren. Ich bin ja auch Mitglied bei Kontrakt 18 und da ist es ein Teilaspekt von sechs Punkten. Also Kontrakt 18 war ein Zusammenschluss im Jahr 2018 von AutorInnen, die eben bestimmte Grundrechte für sich eingefordert haben in sechs Punkten, wo es eben darum ging, dass wir auch sichtbar werden. Zum Beispiel eben genannt werden müssen in Pressemitteilungen, eingeladen werden müssen zu prämieren und so weiter. Und ein Teilaspekt dessen ist tatsächlich, dass der Credit, in Anführungszeichen, ein Film von, eine Serie von, nicht vergeben werden darf. Und ich finde das sehr richtig.
Ja. Es sollten alle nach den Kontrakt 18 Punkten arbeiten. Das würde die Sichtbarkeit von AutorInnen schützen und auch in wirklich einer sehr smarten Form die Credits.
Ja.
Wenn wir schon mal bei Credits sind, ich habe ein paar Mal mitbekommen, dass Regie am Set, also klar, wir kennen das, Regiefassung schreiben in Absprache, abgenommene Regiefassung, Regiefassung schreiben, ohne dass jemand das weiß und mit der Regiefassung am Set auftauchen und die verteilen und Drehbuch erfährt das erst nach dem Schnitt. Und so. Also es gibt ja unzählige Geschichten, die unfassbar absurd klingen, aber wahr sind tatsächlich. Aber was ich sehr interessant finde, ist, es gibt eine klare Credit-Verteilung. Drehbuch ist Drehbuch, hat das Drehbuch geschrieben, hat das Konzept vielleicht noch überarbeitet und hat eben Stoff geliefert. Regie macht die Arbeit am Set und natürlich Pre-Production und Post-Production. Was ich öfter gehört habe, ist, dass Regie am Set steht und Text dazu dichtet oder Text weglässt und dann einen Writer's Credit für sich claimt. Hast du das auch mal mitbekommen?
Nee, das ist noch nie gehört, wirklich. Also sowas, das kennen wir ja. Also täglich. Klar, also es fängt ja schon dabei an, dass du sagst, es ist ja eigentlich klar geregelt, Drehbuch macht Drehbuch und Regie macht Regie. Das Schlimme in Deutschland, und ich finde es wirklich schlimm, ist, dass es eben nicht geregelt ist. Es gibt andere Länder, zum Beispiel eben USA, um ein großes Beispiel zu nennen, die haben vertragliche Regelungen, wer tatsächlich zum Beispiel Autorin sich nennen darf von einem Drehbuch. Du musst mindestens 50% von einem originären Drehbuch geschrieben haben, damit du einen Drehbuch-Credit bekommst. Oder mindestens, ich glaube, 33% von einem Drehbuch, was du überarbeitest, adaptierst oder was auch immer, um einen Drehbuch-Credit. Also sagen wir mal, mindestens 33% musst du von einem Drehbuch geschrieben haben, damit du überhaupt einen Drehbuch-Credit bekommst. Und diese Regelungen gibt es in Deutschland nicht. Das heißt, es gibt Menschen, die sagen, ich habe in einer Regiefassung oder in der Vorbereitung oder was auch immer drei Sätze in diesem Drehbuch verändert. Die sind genial, die sind hier im Schnitt jetzt drin und die Leute lachen da. Ja, das ist ja meine Drehbuchleistung, deswegen kriege ich jetzt auch einen Drehbuch-Credit. Das heißt eben nicht, man hat das Drehbuch geschrieben, sondern man hat irgendwie drei Sätze dazu erfunden. Und das ist ja das Ding bei einem Film, und deswegen auch wieder, es ist eine Teamleistung. Schauspielende bringen Ideen mit rein und werden inspiriert von dem Text, den du geschrieben hast und sagen, ich würde diesen Satz aber vielleicht so formulieren oder ich dachte, vielleicht wäre das noch eine gute Ergänzung. Sind die jetzt auch Drehbuchautorin? Nee, die machen ihren Job sehr gut.
Ja, ja, es kriegt jetzt jede Person, die irgendwas am Text ändert, einen Writer's Credit. Und dann haben wir einfach 30 Leute, die das Drehbuch geschrieben haben.
Genau, und das ist interessant, dass du das sagst, weil ein Freund von mir, mit dem ich auch zusammen schreibe viel, der kommt aus der Musikindustrie, der war Songwriter, hat Texte geschrieben. Und da war es irgendwann, war auch dieser Kampf so riesig um diese Songcredits, wer hat jetzt was geschrieben, dass die sich irgendwann darauf geeinigt haben in der Musikbranche, wenn du ein Wort beigesteuert hast zum Song, dann kriegst du einen Songwriting-Credit.
Ein Wort.
Ein Wort. Du musst mindestens ein Wort beisteuern, dann kriegst du einen Songwriting-Credit, weil eben, ich meine, klar, in so einem Song gibt es manchmal gar nicht so viele Worte, aber wenn du halt eins davon so beigesteuert hast und deswegen gibt es oft eben in Song-Credits, wenn du dir die anschaust, dann stehen deswegen manchmal da auch 7 Leute, weil halt vielleicht auch der Producer irgendwann noch gesagt hat, sag doch nicht Babe, sondern sag Honey und dann kriegt er halt einen Songwriting-Credit. Und er meinte, dass die sich deswegen da so geeinigt haben. Warum können wir das nicht auch in der Filmbranche machen? Aber ich finde eben ein Song, der im schlimmsten Fall 1:80 lang ist oder so und vielleicht aus 5 Sätzen besteht, da ist das ein bisschen was anderes, als wenn ich mir eine ganze Welt, ganze Figuren leben, Innenleben, eine ganze Geschichte
total
von über 120 Seiten oder whatever ausdenke, ist es eine andere Geschichte. Und ich finde, zu sagen, mindestens 33% davon beigesteuert zu haben, von einem aktiven Drehbuch, was dann auch wirklich inszeniert wird, ist das Mindestmaß, um den Credit Drehbuchautorin zu bekommen. Und diese Regelungen gibt es in Deutschland nicht. Jeder, der möchte, der die Macht dazu hat, kann sich bei einem Drehbuch dann Drehbuchautorin nennen. Und das finde ich schon mal, da fängt es an. Und das nutzen eben viele Leute aus, weil was bringt es dir, wenn du jetzt zum Beispiel Regie führst und dann eben sagst, ich will jetzt auch noch einen Drehbuch-Credit und weil du gut mit der Produktion stehst und sagst, ich habe das ja hier, die Szene viel besser gemacht, dann geben die dir den Drehbuch-Credit. Das bedeutet eben einerseits das, was wir eben schon besprochen hatten, diese Außenwahrnehmung, diese Wirkung nach außen nochmal viel mehr, dieses einen Film von, eine Serie von, ja, hat ja auch beim Drehbuch mitgeschrieben, dann müssen wir die Autorin ja gar nicht so erwähnen, sondern ist ja dann doch alles aus der Regiefeder geflossen. Und aber auch, das darf man nicht vergessen, man muss sich auch seine VG-Wortanteile teilen dann. Das ist ja auch etwas, wo man als Drehbuchautorin auch manchmal nochmal ganz gut im Nachhinein oder auch nur ein bisschen, aber manchmal läppert sich das. Man kriegt einfach im Jahr dann manchmal ein bisschen Geld aufs Konto, wo man sich denkt, huch, wo kommt das denn jetzt her? Und wenn man das plötzlich...
Vielleicht sollten wir das einmal kurz erklären.
Genau, wenn man VG Wort bekommt, das ist sowas wie die GEMA-Lizenz quasi für das geschriebene Wort. Wenn du etwas schreibst, was publiziert wird oder was ausgestrahlt wird, dann kriegst du dafür, für diese Sendeplatz, je nach Uhrzeit, kriegst du dann nochmal quasi Royalties. Ich weiß nicht, ob das das Wort dafür wäre. Das, genau, aber das ist nicht viel. Das ist dann pro Minute irgendwie
eine kleine
Euro,
Ausschüttung.
Irgendwas, ja. Je nachdem eben um wie viel Uhr. Wenn es um 20.15 Uhr zur besten Sendezeit, dann kriegst du nochmal mehr Geld, als wenn es dann nachts um 12 Uhr läuft und so weiter. Genau, du kriegst eine Ausschüttung. Und manchmal aber eben, wenn du viele Episoden von irgendetwas geschrieben hast, dann lohnt sich das total. Und wenn du dir dann diese Credits plötzlich teilen musst, 50-50 mit jemandem, du kannst da, glaube ich, mittlerweile auch dann so Prozentzahlen angeben. Der hat jetzt dann doch nur 10% davon geschrieben oder so. Das kann man dann angeben, aber trotzdem musst du einen Teil von diesem Geld auch dann abgeben. Und auch das ist etwas, abgesehen von der Wahrnehmung, nimmt es dir auch nochmal von deinem Geld weg, was du dir irgendwie hart erarbeitet hast. Also da kommt dann so alles zusammen.
Ja, es ist ein finanzieller Schaden einfach. Und dafür, dass DrehbuchautorInnen sehr lange und sehr oft in Vorleistung gehen, mit dem, was sie da erarbeiten, ist es schon auch ein großer finanzieller Schaden am Ende. Ich würde gerne noch ergänzen zu den Unterschieden aus den USA und in Deutschland. Die USA hat ja die Writers Guild und das ist eine Gewerkschaft. Wir in Deutschland haben nur einen Verband, der, wie anfangs schon erwähnt, nicht die gleichen Mittel hat, um da auch Druck auszuüben. Das heißt, die Writers Guild ist hauptsächlich, also wie du eben mit Contract 18 gesagt hast, zuständig dafür, dass diese Punkte auch eingehalten werden. Deshalb hat der Streik oder konnte der Streik auch so lange dauern, weil die Backup hatten. Das haben wir in Deutschland als Drehbuchautorin nicht. Und das wäre vielleicht auch nochmal ein Punkt zu sagen, Solidarisierung. Wer solidarisiert sich da eigentlich mit einer Drehbuchautorin oder einem Drehbuchautor, der am Ende einen Schaden davon trägt, von einer Produktion, die ja eigentlich relativ erfolgreich ist, weil es wird produziert. Das ist super. Das ist das Beste, was auch DrehbuchautorInnen passieren kann. Und wie du eben gesagt hast, so schön, das ist ja auch eine Währung. Also das heißt, wenn dir das weggenommen wird, wenn dir die Sichtbarkeit weggenommen wird, du nicht zu Events eingeladen wirst, du nicht irgendwie auf der Bühne stehst und erzählen darfst, wie bist du überhaupt darauf gekommen? Warum hast du überhaupt diese Figuren geschrieben? Du dann auch noch einen finanziellen Schaden davon trägst.
Genau. Wenn die Leute nicht wissen, wer du bist, wenn die deinen Namen nicht kennen, dann haben die dich nicht auf der Uhr.
Ja,
und dann wirst
das ist
du
auch
nicht
ein nachhaltiger Schaden.
Richtig, weil die, die sie auf die Uhr haben, das sind die, die aus welchen Gründen auch immer laut und präsent sind.
Mhm.
Die hat man auf der Uhr.
Ich möchte ungern outcallen, deshalb werde ich die Serie jetzt nicht nennen, aber es ist ganz interessant, weil es geht um eine feministische Serie, bei der ein Mann Regie geführt hat. Und ich habe sehr lange gedacht, dass dieser Mann, ich habe mich natürlich nicht irgendwie auf Crew United oder so informiert, wer hat das geschrieben. Ich bin automatisch davon ausgegangen, dass er es geschrieben hat, weil überall in der Presse, Instagram und so weiter, Interviews, Festivals tauchte dieser Mann auf. Bis die Autorin dann irgendwann die ganze Produktion outgecallt hat und gesagt hat, Leute, hier bin ich, ich habe das Ganze geschrieben, ich wurde noch zu keinem einzigen Interview eingeladen.
Mhm.
Und das fand ich so krass, weil ich die ganze Zeit davon ausgegangen bin, dieser Mann hat diese Serie geschrieben. Krass, super gut.
Aber ja, es ist eine ganz schlimme Geschichte aus den Gründen, die wir gerade genannt haben, schlimm, aber seriously, das ist Daily Business. Das ist ganz normal. Das ist das, was jeden Tag passiert. So vielen AutorInnen, die eben nicht laut und nicht präsent sind. Was ist der Standard-Drehbuchautor, die Standard-Drehbuchautorin in unseren Köpfen? Wie sehen die aus? Wie sind die so vom Wesen her? Die sind wahrscheinlich nicht laut und wahrscheinlich nicht präsent. Die sind wahrscheinlich zurückgezogen, wollen niemandem auf die Füße treten und denken sich irgendwie, ich darf froh sein, dass ich es überhaupt machen durfte. So, ne? Also so war ich am Anfang meiner Karriere.
Und wobei dann, das sich ein bisschen ändert, finde ich. So das Klischeebild von romantisiert irgendwo sitzen und nur für dich schreiben und ganz introvertiert und schüchtern sein, das gibt's auch. Ich glaube, was passiert bei Filmproduktionen ist, dass du ganz am Anfang der Kette bist und bis die Produktion ganz am Ende der Kette angekommen ist und fertig produziert wurde, bist du halt sowas von in der Vergangenheit und vergessen. Es denkt einfach niemand mehr an dich.
Ja. Außer wenn du sehr laut und sehr präsent bist. Ich glaube, dann
nach zahlreichen Premieren und so. Das war ja auch nicht so, dass die Person direkt am Anfang sich gemeldet hat, sondern dass es sehr spät war. Und zwar vielleicht auch dann, als ihr jemand gesagt hat, ey, das ist ja krass, dass du nicht eingeladen wirst oder so. Weil das ist wirklich ein extrem nachhaltiger Schaden für die Karriere einer Person.
Ja, und was können Produktionen anders machen?
Ja, oder vielleicht auch, was kannst du als Autorin anders machen?
Ja, also du als Autorin, und das ist ja das Ding, natürlich ist der Wunsch, dass andere besser werden und lernen. Davon kann man halt nicht ausgehen, dafür kann man versuchen, Dinge zu verändern. Aber was man ja immer ändern kann, ist, wie man selber mit Sachen umgeht. Was ich mittlerweile mache, weil ich diese ganzen Erfahrungen, die du gerade geschildert hast, leider selber auch gemacht haben musste, ich lass mir alles in den Vertrag reinschreiben. Da steht drin, dass es eben nicht ein Film von, eine Serie von heißen darf. Da steht drin, dass ich eingeladen werden muss zu Premieren, zu Schnittsichtungen, dass ich genannt werden muss in Pressemitteilungen. Und wenn es dann nicht passiert, und manchmal passiert es nicht, aus welchen Gründen auch immer, dass ich dann eben früher, hätte ich mir dann gedacht, ach ja, ist jetzt blöd, kann man jetzt nichts machen. Das stimmt nicht. Du kannst immer was machen. Ich rufe mittlerweile die Leute an und sage, ja, voll blöd, aber da habt ihr mich wohl vergessen, oder? Mhm. Wie ist das denn passiert? Huch, ja, ups.
Also die Forderung auch angehen und der Konfrontation nicht aus dem Weg gehen. Es muss ja keine bösartige
Ganz
Konfrontation
genau. Also
sein.
Das habe ich auch gelernt. Du darfst jetzt nicht, also deswegen, wenn du weit kommen willst, dann vielleicht nicht unbedingt jemanden wütend anrufen oder wütend eine E-Mail schreiben, sondern immer erstmal davon ausgehen, es war ein Versehen, weil es steht ja auch im Vertrag und so, ist bestimmt alles irgendwie nicht böse gemeint und irgendwem irgendwas durchgerutscht. Deswegen erstmal davon ausgehen, es war ein Versehen und niemand meint irgendwas böse und einfach mal nachfragen, aber hoffentlich auch sehr schnell nachfragen und sagen, das ist gerade blöd gelaufen, das ist nicht richtig, das ist nicht so, wie es abgesprochen war. Woran liegt das und lass uns das bitte sofort ändern? Und ich glaube, das ist wichtig. Und auch wenn man mitkriegt, habe ich auch schon gehört, die Premiere vom eigenen Werk findet statt und die Autorin wird nicht eingeladen. What the fuck?
Und erfährt das wahrscheinlich auch noch erst später.
Richtig.
Habe ich auch schon mitbekommen.
Richtig. Und dass man versucht, sich umzuhören. Und wenn man irgendwie mitkriegt, hä, wie? Du gehst zur Premiere? Und also sobald man irgendwie merkt, das ist jetzt aber komisch, dass ich bei etwas nicht eingeladen bin, sich dann nicht denken, oh ja, dann ist das was Besonderes und die wollen mich da nicht da haben, sondern wirklich einfach nachfragen und sagen, ich habe gehört, dass die Premiere, ihr habt bestimmt vergessen, mich einzuladen oder was ist das für eine Veranstaltung? Also einfach nachfragen, nachhaken und aber auch sich vorab absichern, dass es im besten Fall überhaupt nicht dazu kommt. Meine Erfahrung, deswegen meinte ich auch im Eingangs, it's a never ending story, weil es immer wieder, wie du sagst, Autorin steht einfach am Anfang, rutscht durch, die Leute vergessen dich und deswegen ist es dann aus den Augen, aus dem Sinn. Es ist nicht böse gemeint, aber es passiert einfach weiterhin, auch selbst wenn es vertraglich geregelt ist. Also das ist das, was AutorInnen tun können. Und wenn du dich fragst, wie kann ich denn gut meinen Vertrag verhandeln, wie kann ich das da denn da alles reinschreiben? Es gibt eine Folge, da besprechen wir genau das. Wie kannst du gut in Verhandlungen reingehen? Wie kannst du dir einen guten Vertrag rausschlagen? Dann hör doch da auch nochmal rein.
Ich habe tatsächlich auch noch einen Tipp zu, wie gehst du mit der ganzen Sache um, wenn dein Drehbuch genommen wird und es weitergeht und es nicht mehr in der Schublade liegt. Was ich total wichtig finde, ist, in the loop zu bleiben und dich nicht verdrängen zu lassen. Das geht natürlich einfacher, wenn du das vertraglich festgelegt hast. Bei uns geht das einfacher, weil wir sind einfach in der privilegierten Position. Das muss ich jetzt einfach so sagen. Wir haben eine Agentur. Das heißt, das kann über die Agentur laufen. Wenn AutorInnen aber noch keine Agentur haben, ist es noch schwieriger, da in the loop zu bleiben und sich nicht verdrängen zu lassen. Und da ein gutes Mittel zu finden und auch ganz offen die Ängste anzusprechen. Nicht zu sagen, oh, ich habe Angst, sondern eher zu sagen, du, ich wäre gern auch in den weiteren Mails mit dabei und auch hartnäckig dabei zu bleiben. Weil du wirst genauso hartnäckig dann auch aus dem ganzen Prozess verdrängt. Und was ganz wichtig für mich auch immer war, mit Leuten darüber sprechen. Also wenn du merkst, ich habe irgendwie das Gefühl, ich verliere die Kontrolle komplett. Ich weiß nicht, ob es irgendwie nur mein Gefühl ist oder meine Ängste. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Oder du merkst, es passiert tatsächlich eine Ungerechtigkeit und jemand hat eine Regiefassung geschrieben und hat nicht mit dir darüber gesprochen, dass du jemanden anrufst und sagst, was kann ich tun? Hast du einen Tipp für mich? Hattest du schon mal die Situation? Es gibt verschiedene Stellen, wo du anrufen kannst. Du kannst auch einfach befreundete Produzentinnen anrufen und das anonym erzählen. Es geht ja gar nicht um Gossip, aber dass du dir zumindest Hilfe von außen holst. Und was Festivals machen sollten, auf jeden Fall, ist wirklich eine faire Creditverteilung. Und dazu zählt eben auch zu deklarieren, wo hat die Geschichte angefangen. Und die hat angefangen, als eine Drehbuchautorin oder ein Drehbuchautor da saß und vielleicht romantisch irgendwo vor einem Fenster geschrieben hat und einen Kaffee getrunken hat mit Hafermilch und was weiß ich was und diese Geschichte aufgeschrieben hat. Und das finde ich nicht nur fair und wertschätzend, sondern das finde ich auch einfach, das ist eine Sache, die ungefragt sein muss, die muss einfach passieren.
Ja, da würde ich auch die Produktion in Verantwortung nehmen, weil am Ende geht es ja auch viel dann darum, wie wird das Ding am Ende nach außen getragen. Ich glaube zu wissen, dass man das auch ganz gut steuern kann, dass man sagen kann, das ist eine Serie, die hat diese Person geschrieben, die hat diese Person inszeniert und es ist ganz wichtig, dass das auch so genannt wird. Genauso wie Ihnen sehr wichtig auch sein wird, dass sie als Produktionsfirma genannt wird.
Richtig, ja.
Genau. Und ich glaube, dass natürlich man auch die ganzen Seiten in Verantwortung nehmen kann, die das auch dann so schreiben und drucken und diese Formulierung immer wieder verwenden und die AutorInnen vergessen. Aber ich glaube, wenn im Vorfeld da schon eine bestimmte Form von ein Highlight darauf gesetzt wird, hier ist uns wichtig, dass ihr diese 3 Personen auch nennt oder diese 5 oder diese 10 oder whatever.
Die Frage ist ja, muss das wirklich so gesagt werden?
Ich glaube,
oder geben
an diesem Punkt, ja.
Geben die es gar nicht weiter? Weil ne, du schreibst eine Synopsis oder eine Kurzbeschreibung oder eine Inhaltsbeschreibung, wie auch immer, über einen Film. Schreibst du dann da nur Regie rein oder Buch? Weil am Ende ist das auch sehr viel Zeit geschuldet, weil du musst, wenn du auf Festivals läufst und so weiter oder wenn du auch Presse machst, das ist ja auch sehr viel Arbeit, das zu machen. Die Frage ist dann für mich auch so ein bisschen, geht das da unter oder schreiben die Produktionsfirmen absichtlich nur Regie rein? Weil es ist klar, dass die Festivals auch sagen könnten, wir möchten eure gesamten Credits und dann eben die Credits rausnehmen, die sie brauchen. Wenn ich aber einen Text lese, es lief ein Beitrag von einem, es war ein Beitrag über einen Kurzfilm, den ein Kollege von mir geschrieben hatte. Und in der Beschreibung stand nur die Regie und der Lebenslauf der Regie. Und ich war so, hat das jetzt die Redaktion geschrieben oder hat das die Produktionsfirma so abgeschickt? Und hat gesagt, Regie kommt von da und daher und hat diesen tollen, wunderbaren Film gemacht und so weiter.
Ich sag mal so, ich kriege das ja jetzt gerade so ein bisschen mit, dadurch, dass ich zum ersten Mal in der Showrunning-Position bin, die einfach auch noch in Deutschland so sehr ein unbeschriebenes Blatt ist. Jeder kann sich so nennen und niemand weiß so richtig, was es eigentlich bedeutet und jeder legt so für sich aus, wie er das so für richtig hält.
Der Drehbuchverband hat ein Serienpaper dazu rausgegeben, wo Beschreibungen drinsteht. Kurze Info.
Und ja, es müssen mehr Leute sich das anschauen, weil jeder das so für sich auslegt, wie das für ihn gut ist. Und dadurch, dass ich jetzt sage, ich will jetzt hier Showrunnerin sein, heißt es noch lange nicht, dass Leute wissen, was bedeutet das eigentlich auch. Ich hatte jetzt eine Situation, wo es tatsächlich um eine Pressemitteilung ging, wo dann die Pressestelle gesagt hat, wir kennen den Begriff nicht, deswegen schreiben wir ihn nicht. Wo dann ich gefragt wurde, ist das okay für dich, Steffi? Wo ich dann gesagt habe, nee, weil ich ja die Position innehabe und es wichtig ist, dass ich so genannt werde.
Ja, das finde ich ja weird. Was heißt denn, wir kennen den Begriff nicht, deshalb benutzen wir den nicht?
Genau das.
Also.
Genau das. Sie haben, ich weiß nicht warum, aber das war die Begründung und dann habe ich da nicht locker gelassen und ich glaube, das ist das, worauf ich hinaus will. Am Ende kämpfst du halt dann doch an dieser AutorInnenstelle für dich alleine und kannst, solltest, muss dahinter sein und das war ich dann da auch und ich muss immer wieder Leute auch korrigieren, die dann nur in Anführungszeichen Autorin hinschreiben, wo ich jetzt schon an einem Prozess bin, noch ganz am Anfang von einem Projekt relativ, wo ich immer wieder korrigieren muss und sagen muss, ich bin hier die Showrunnerin, ich bin nicht nur die Autorin, ich habe es nicht nur kreiert, sondern ich bin hier auch weiterhin mit im Prozess dabei und ich muss es immer wieder kommentieren und korrigieren, aber ich mache es halt auch, damit es dann auch in den Köpfen irgendwann sackt und es irgendwann dann die Leute auch wissen und verstanden haben, aber ich musste halt selber diese Arbeit leisten.
Ist das nicht eine krasse Doppelbelastung dann? Also gleichzeitig die Arbeit zu machen und zu checken, wirst du richtig betitelt, was ja für dich und deine Karriere enorm existenziell wichtig ist.
Voll. Es ist absolut. Also als dieses Ding mit der Pressemitteilung kam, da war ich schon so, oh mein Gott, will ich jetzt die anstrengende Autorin sein, die jetzt auch irgendwie glaubt, sich Showrunnerin schimpfen zu müssen und ist es nicht okay, jetzt dann auch mal irgendwie zu sagen, dann steht es halt jetzt da nicht da. Wo ich dann gesagt habe, nee, wie du sagst, das ist für mich ein Karriereschritt. Das ist das, was ich immer machen wollte. Und ich begleite dieses Projekt auch wirklich von Anfang bis Ende auf Augenhöhe mit Regie, mit Produktion, mit Redaktion, teilweise federführend und wirklich als einzige von Anfang, von der ersten Idee bis dann zum ganz zum Schluss mit dabei sein wird. Und das ist einfach das, was ich mache. Und dann muss ich auch so genannt werden. Und ja, es ist eine Mehrfachbelastung. Und es ist immer leichter zu sagen, dann gehe ich nicht in diese Konflikte rein. Aber mich hat es halt gelehrt, dass ich dann am Ende frustrierter bin, als wenn ich einmal in diese blöde Situation reingehe und immer wieder das muss, bis es sich dann irgendwann auch in die Köpfe gesetzt hat und es dann auch sich etabliert hat. Und dann ist es danach dann leichter.
Ja, ich finde das total toll, dass du diese Erfahrung jetzt mit uns teilen konntest und hoffentlich auch mehr Leute davon was mitnehmen. Weil es ist schon so, wenn dir diese Sichtbarkeit genommen wird im laufenden Prozess und deine Serie wird gestreamt und dein Film wird gezeigt, dann wird die Sichtbarkeit von AutorInnen einfach im Keim erstickt. Und das bedeutet eben alles das, was wir eben genannt haben. Du wirst nicht zu Interviews eingeladen, du wirst nicht zu Premierenfeiern eingeladen, du wirst auf Plakaten vergessen. Du existierst sozusagen fast nicht und das heißt, du kannst dich schwerer etablieren. Und es wäre doch schön, wenn das AutorInnen einfach ermöglicht werden würde.
Das wäre das Mindeste, würde ich sagen. Und wie gesagt, ich glaube, es ist wirklich nicht schwer. Schreibt es einfach mit dazu.
Wir brauchen nicht mal ein Bitte dafür, ne? Schreibt es dazu. Ja, ich hoffe, dass wir damit mit dieser Folge Sichtbarkeit für AutorInnen, auch für Sichtbarkeit sorgen. Und schreibt uns gerne in die Kommentare rein, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Was habt ihr für Ideen? Wie könnten Produktionsfirmen oder AutorInnen selbst damit umgehen, mit der Problematik? Und unterstützt euch einfach gegenseitig.
Unbedingt. Solidarität gerne auf unserer Instagram-Seite writerstatement_podcast oder auch als E-Mail an uns post@writerstatement.de. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann gebt uns auch ganz gerne ein Like.
Vielen Dank, Steffi.
Danke, Vittore.
Bis bald.